Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Carol, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Erstmal, hattest du eine gute Anreise nach Berlin?
Ja, war wunderbar. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt.
Also, du bist ja als Ärztin ursprünglich mal in die Arbeit im Krankenhaus reingestartet und jetzt bist du bei Tandem Health, einem der, ich sage das mal in meinen eigenen Worten, wahrscheinlich heißesten sozusagen AI-Health-Startups in Skandinavien derzeit. Willst du uns zum Anfang einfach mal erzählen, wie du deinen Weg gegangen bist von sozusagen der Arztrolle im Klinikum über Digital Health, Technologieunternehmen bis hin jetzt zu Tandem Health?
Ja, total gerne. Eine Sache vorab, das hört sich im Nachhinein immer so nach Masterplan und rotem Faden an. Ganz so geplant war es natürlich nicht. Also da kam eins zum anderen und waren auch viele glückliche Zufälle dabei. Also davon soll sich bitte niemand entmutigt fühlen. Losgegangen ist es tatsächlich als Assistenzärztin in der Chirurgie an der Münchner Uniklinik. Also nach dem Studium war das das, was ich machen wollte. Habe aber fairerweise auch schon davor in einem Praktikum in die Unternehmensberatung geschnuppert und damit geliebäugelt. War dann aber 2 Jahre in der Klinik, habe da meine Intensivzeit gemacht. Meine Zeit in der Notaufnahme und habe dann am Ende meiner Basisweiterbildung aber entschieden, ich bin noch nicht bereit, mich auf einen so geraden Weg festzulegen und wollte noch mehr von der Welt sehen und mehr verstehen, wie ja die Wirtschaft und Unternehmen und überhaupt alles so tickt und bin dann eben zu Boston Consulting in die Unternehmensberatung gegangen, war da brutto 8 Jahre, habe eigentlich ausschließlich Healthcare-Projekte gemacht, vor allem für Pharmafirmen. Und das war so die Zeit, wo in Pharma die ersten digitalen Themen aufgekommen sind. Das hieß damals noch Beyond the Pill, also von Digital Therapeutics waren wir noch weit entfernt, aber so konzeptionell. Und das fand ich super spannend. Ich hatte dann fairerweise irgendwann mal von der Unternehmensberatung genug, weil ich gemerkt habe, da wird, und man verzeiht, ist mir auch viel Papier produziert und nicht ganz so viel umgesetzt, wie ich es mir gern gewünscht hätte. Und dann hatte ich Glück, dass mein Bruder und einer seiner Kollegen Google verlassen haben und gesagt haben, sie wollen was gründen. Und dann saßen wir ganz klassisch zusammen und sind mal so die Sektoren durchgegangen. Wo solle sich denn bitte was zum Besseren ändern? Und die Gesundheitsversorgung war dann natürlich ein großes Thema. Und so haben wir uns dann entschieden, in der ersten AI- und Chatbot-Welle gemeinsam zu gründen. Und mein Bruder kam aus dem Product Management, der Chris, mein damaliger Mitgründer aus dem Engineering. Und dann gab es natürlich niemanden, der die Commercial-Themen besetzt hat. Und musste dann ich machen, weil kein anderer das machen wollte und habe da ehrlich gesagt inhaltlich meine große Liebe entdeckt. Also Enterprise Sales, SaaS, ich verkaufe unheimlich gerne, weil das für mich einfach bedeutet, man spricht, man schaut, wo ist ein Problem, wo ist eine Lösung und idealerweise kann man sich da treffen und gemeinsam wirklich was bewegen. Und das fand ich immer unheimlich schön und so bin ich in das Thema reingekommen, hatte dann mein erstes eigenes Unternehmen. Wir haben Patient Support für Pharmafirmen gemacht über einen Chatbot, also Zero UI. War super spannend, tolle Zeit. Ging einige Jahre sehr gut. Wir haben die Firma gebootstrapped, um dann irgendwann mal festzustellen, was in Pharma wenig überraschend ist. Man kann immer ein Projekt gewinnen, aber mit dem Rollout über verschiedene Länder und Therapiegebiete hinweg ist es dann doch mühsam. Und wenn du SaaS machen willst und nicht eine Agentur sein, dann hatte das irgendwann mal keinen Sinn mehr. Dann haben wir die Firma aufgegeben und seitdem bin ich unterwegs für andere Startups und darf da in leitender Funktion sehr oft das Thema Internationalisierung begleiten. Eben Markteintritt nach Deutschland, habe das für Plattform 24 gemacht aus Schweden und jetzt eben, lange Geschichte, bei Tandem. Und ich muss dir recht geben, es ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen, wächst extrem schnell, Was wir an Kundenzufriedenheit sehen, begeistert mich sehr. Und ich würde sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist nicht nur eines der heißesten Health- und AI-Startups aus Skandinavien, sondern sogar in Europa, wo wir seit Stand letzter Woche nach einem großen Deal im NHS tatsächlich auch Marktführer sind.
Okay, dann erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast auf jeden Fall schon mein Herz gewonnen, auch mit deinem Diskurs zu Vertrieb. Ich finde, oft ist das Thema ja total negativ belegt. Ja. Aber eigentlich finde ich, das an Vertrieb ist eigentlich das Schöne, dass man sich zum Schluss bei einer Win-Win-Position irgendwo für beide Seiten trifft. Auf einmal Wert für den Kunden, ja, und dann aber eben auch sozusagen ein wertschätzender Preis dafür. Und das zu verhandeln, kann durchaus sehr viel Spaß machen. Ja, also das resoniert mit mir.
Total. Und ich finde auch, Vertrieb macht dann Sinn, wenn man ein Produkt hat, von dem man wirklich glaubt, dass es was bringt. Ja. Und du kannst natürlich viele Leute in alles Mögliche reinquatschen. Und dann sagen die ja, damit du bitte gehst und sie nicht mehr nervst. Aber daraus wird halt keine nachhaltige Kundenbeziehung. Also ich finde, Vertrieb hat wirklich ganz viel damit zu tun, zu verstehen, was ist die Bedürfnis, Lage der Person gegenüber, was stiftet für die Wert, und dann auch ganz ehrlich zu gucken, passt mein Produkt dazu oder nicht, weil ich meine, wir wissen es beide, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt schon beruflich, man sieht sich immer zweimal, dreimal, die Industrie ist so klein, man hat unterschiedliche Positionen, also du jetzt nicht, weil du einfach erfolgreich gegründet hast und dabei geblieben bist, aber es macht ja auch Sinn zu sagen, hey, den Abschluss habe ich jetzt nicht gemacht, aber mein Gegenüber fühlt sich ernst genommen, gut beraten, hat mich in guter Erinnerung behalten, und früher oder später trifft man sich bei einem anderen Thema und vielleicht wird es dann was. Das hat ja auch mit nachhaltiger Beziehungspflege zu tun, oder so sehe ich es zumindest.
Absolut. Jetzt haben wir schon angeteased, dass Tandem ja total tolle Sachen macht. Willst du uns und unseren Zuhörern einmal sagen, was genau macht ihr eigentlich bei Tandem?
Genau, also ich habe gestern mit einem Arzt gesprochen, der die Software verwendet. Also es ist Software für ÄrztInnen, für TherapeutInnen, aber was passiert wirklich? Das Zitat, was ich mitgenommen habe, war: endlich hört mir mal jemand zu. Also was macht Tandem, wenn du zum Arzt gehst? Ich bin ja selber Ärztin, du wirst es kennen, kommst und sagst, oh Carol, ich habe Halsweh, dies, das. Dann schauen wir uns in der Regel leider nicht so in die Augen wie wir beide jetzt, sondern ich mache das hier. Ich sitze am Computer und tippe das mit, was du sagst. Und Tandem Health ist ein KI Medical Scribe, also eine AI, die zuhört in unserem Gespräch. Was bedeutet, ich kann dir wieder in die Augen schauen. Im Hintergrund hört Tandem unser Gespräch mit. Und wenn wir dann fertig sind, dann wird all das, was wir geratscht haben, über die Kinder, über die Anfahrt, entfernt, und aus unserem Gespräch wird strukturiert eine medizinische Notiz erstellt, die dann nahtlos in das Dokumentationssystem überführt werden kann. Also wird dann quasi in meiner Krankenakte dokumentiert. Und das andere, was bei Tandem wirklich cool ist, ich habe nicht nur die Dokumentation eben in meinem Praxisverwaltungssystem oder in meinem Krankenhausinformationssystem, sondern ich kann auf Knopfdruck auch noch andere Dokumente daraus machen. Also du musst dann nicht, wenn du meine Praxis verlässt, ewig im Wartezimmer sitzen oder sogar nach Hause gehen und dein Hausarzt kriegt Wochen später einen Brief von mir, sondern ich kann auf Knopfdruck dir gleich einen Patientenbrief mitgeben, wo drin steht, ah, das haben wir besprochen, in laienverständlicher Sprache erklärt. Also Tandem ist wirklich dafür da, den Dokumentationsaufwand der klinischen Kollegen deutlich zu reduzieren. Und es macht auch echt Sinn, wenn man sich überlegt, ich habe ein paar Zahlen dazu gesehen, die mich selber überrascht haben. Also deutsche ÄrztInnen verbringen 40% ihrer Zeit mit der Dokumentation. Und da kann Tandem bis zu 80% sparen, was wirklich was ausmacht. Das ist entweder die Zeit, die ich für die Patientenversorgung habe, was auch wichtig ist, weil wir haben bei weitem nicht mehr genug Ärzte. Patienten werden immer mehr. Oder das ist halt die Zeit, wo ich pünktlich nach Hause gehen kann, wo ich nicht noch ewig Überstunden mache, um die Briefe zu schreiben. Die Ehefrau eines unserer Gründer ist, ich glaube, Psychotherapeutin. Was für eine genau, weiß ich nicht. Also er mag es mir verzeihen. Entschuldige, Oskar. Aber sie war auch Teil der Idee hinter Tandem, weil sie wirklich jeden Abend nochmal 2 Stunden saß. Und das ist jetzt dann einfach nicht mehr nötig. Und wenn man auch guckt, dass ein großer Teil der Ärzte sagt, ich bin gestresst im Beruf. Ich glaube, in Deutschland sind es 75%. Und 25% sogar sagen, ich bin nah am Burnout und ich überlege mir, meinen Job nicht mehr zu machen. Und eben diese administrative Belastung ist ein großer Teil davon. Dann steckt da ein unheimlicher Wert drinnen. Und der Grund, warum ich von ursprünglich der Klinik dahin gekommen bin, wo ich heute mit Tandem bin, die Idee dahinter ist immer die gleiche. Also zum einen Gesundheit wirklich besser und more accessible heißt es so schön auf Englisch, auf Deutsch eben zugänglicher zu machen,
ja,
für so viele Patienten wie möglich, aber eben auch für die KollegInnen Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Patientenversorgung überhaupt erst wieder in der Qualität möglich machen. Weil wenn man sich überlegt, wo kommen wir denn her? Wir kommen her, dass ein Arzt-Patienten-Gespräch mal das war, was wir hier machen. Und dann sind immer mehr Sachen zwischen den Arzt und die Patientin gekommen. Und wenn wir jetzt Technologie nutzen können, um diese Lücke wieder zu schließen und wieder das Wesentliche, den menschlichen Kontakt herauszuheben, dann ist das was, wofür ich super gern stehe und stolz drauf bin, wenn ich da beitragen kann.
Ich finde, du hast da gerade ganz viele spannende Aspekte auf einmal angesprochen. Zum einen glaube ich, dass wenn man über die Wertschöpfung von Ambient AI Scribes spricht, dann kommt man ganz schnell immer zu dieser Zeitersparnis pro Schicht oder pro sozusagen Vorgang, pro Patientengespräch. Aber das ist ja wirklich nur eine Seite der Medaille.
Ja. Ne?
Das andere, also ich kann dir da nur zustimmen, die Experience einfach für Personal im Gesundheitswesen drastisch zu verbessern, indem man eben wirklich Zeit hat, dem Patienten in die Augen zu schauen, ja, oder der Patientin und sich einfach mehr auf die Arbeit zu konzentrieren, auch ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Und allein dadurch, wenn wir uns die hohen Fluktuationsraten anschauen in dem Personalbereich, ja, im Gesundheitswesen, kann man auch darüber ja wieder, ich sag mal, deutliche Mehrwerte generieren, einfach weil man weniger Fluktuation hat und nicht mehr so viel, ich sag mal, Recruiting-Aufwendungen, um einfach von anderen Kliniken, MVZs etc. dann irgendwie wieder Personal abzuwerben.
Ja.
Insofern, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Aus eurer Sicht, konzentriert ihr euch erstmal mehr auf den ambulanten Bereich oder auf den stationären oder seid ihr da grundsätzlich agnostisch mit eurer Technologie?
Also technologisch sind wir agnostisch, im Go-to-Market auch. Tandem ist inzwischen in über 500 Gesundheitseinrichtungen live und da ist wirklich alles dabei, von der Einzelpraxis bis hin zum Krankenhaus. Wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, dann und auf meine Strategie, dann ist natürlich der ambulante Sektor erstmal der erste Aufschlagpunkt, weil die Verkaufszyklen kürzer sind, weil man leichter an die Entscheider kommt und weil natürlich gerade jetzt bei Fachärzten oder bei TherapeutInnen im täglichen Doing auch mehr dokumentiert wird, mehr Briefe geschrieben.
Ja.
Aber stationär ist natürlich auch unheimlich interessant, gerade auch über Partner, weil so eine Ausschreibung will auch erstmal gestaltet, durchgeführt, gewonnen werden. Also da sprechen wir über Monate, wenn nicht Jahre. Aber vom Prinzip her funktioniert Tandem auch sehr, sehr gut im stationären Bereich. Und da gibt es auch einzelne Use Cases, wo man sagt, da geht es nicht nur um die Zeitersparnis, da geht es nicht nur um die persönliche Zuwendung, sondern da geht es auch um Sicherheit und Qualität. Wenn man zum Beispiel gerade an die Notaufnahme denkt, wo es total hektisch ist, total laut, wo ganz oft die jüngeren KollegInnen tätig sind, war bei mir auch so. Also in den ersten 2 Jahren, die ich in der Klinik gemacht habe, war ich ein Jahr auf Intensiv und 6 Monate in der Notaufnahme, wo man sich denkt, krass, das sind die neuralgischsten Stellen und da kommt irgendwie die Wildhagen hin, die von nichts eine Ahnung hat. Sei es wie es will. Da hat so eine Dokumentation natürlich auch den Wert, in einem lauten, hektischen Umfeld wirklich alles aufzufangen, was gesagt wurde. Gibt auch immer wieder KollegInnen, die sagen, wow, ich habe mir die Notiz angeschaut und wenn ich jetzt nicht Tandem hätte, wäre mir das entgangen. Also das ist natürlich auch relevant für die Sicherheit in der Patientenversorgung, weil das, was in der Notaufnahme erhoben wird, ist die Basis für die Weiterbehandlung. Und wenn ich da eine detaillierte und hochqualitative Dokumentation habe, gibt es auch eine WHO-Studie dazu. Ist absolut relevant für die Patientensicherheit.
Was ich auch besonders spannend finde, wenn wir jetzt sozusagen uns euren Case anschauen, normalerweise, wenn man ein Software-Startup im Gesundheitsbereich gründet, dann haben alle gemeinsam, dass es am Anfang erstmal relativ langsam geht,
ja,
weil die Technologieadaption ist slow, Internationalisierung ist sehr, sehr schmerzhaft, weil man immer diese ganzen Anpassungen hat. Konventionelle Software, da dauert es auch meistens einfach ein bisschen. Aber jetzt sehen wir in dieser neuen Generation von KI-basierten Startups, gerade im Voice-Bereich, ihr seid ja ein gutes Beispiel für, dass es rasant geht in der Adaption. Auch was sozusagen neue Märkte angeht. Was glaubst du sozusagen, werden wir da in den nächsten Monaten und Jahren sozusagen sehen in diesem Sprachumfeld, wenn so viele, ich sag mal, Player mit Lösungen, zum Teil auch aus den USA etc., schnell internationalisieren?
Das ist eine Frage mit vielen Aspekten. Ich versuche es mal ein bisschen zu zerlegen. Ich glaube, die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, warum ging das jetzt mit Tandem so schnell? Das hat ganz viel mit dem Produkt zu tun. Also zum einen ist ja, wie wir gerade etabliert haben, über die unterschiedlichsten Zahlen ein ganz hoher Bedarf da. Und da passt das Produkt unheimlich gut dazu. Und bei Tandem war es natürlich immer sehr, sehr wichtig zu sagen, wir entwickeln das direkt mit den Klinikern und Klinikerinnen zusammen. 3 Monate nach Gründung gab es den ersten, in Anführungszeichen, Prototypen. 3 Monate später gab es schon, das stimmt überhaupt nicht. 6 Wochen gab es den ersten Prototypen und 6 Wochen später, also insgesamt 3 Monate, schon die ersten zahlenden Nutzer. Also das zeigt wirklich, wie hoch der Bedarf ist. Und es ist natürlich sehr schlau. Und da saßen der Lukas und der Oliver, unser CEO und CTO, auch eine ganze Zeit lang in Klausur zusammen und haben so ein bisschen versucht zu mappen, was kann denn Ambient AI und was sind denn mögliche Use Cases? Und die haben sich einen rausgesucht, schlauerweise, der ein eigentlich administrativer ist. Also wir machen ja nichts mit Diagnose oder Therapie. Tandem muss kein Medizinprodukt sein, sondern es geht um Dokumentation. Im Grunde genommen ist es ein Verwaltungsakt. Und ich glaube, auch das ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie kommt man schnell auf den Markt, unheimlich schlau, weil das sehr schnell verständlich ist, kann ich in einem Satz erklären. Da wird das Arzt-Patienten-Gespräch wird zugehört und dann wird daraus eine strukturierte Notiz erstellt. Ah, habe ich verstanden. Dann gucke ich, darf ich das einsetzen? Ja, darf ich. Ist nicht reguliert, ist kein Medizinprodukt. Und dann gucke ich auf meinen Workflow, wie es ja so neudeutsch immer heißt, also wie arbeite ich als Kliniker oder Klinikerin? Ja, ich muss ja gar nichts anders machen. Ich rede ja eh und da wird mitgehört. Also ich glaube, da sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die sehr gut waren, als Basis dafür, wie schaffe ich ein Produkt, was ich schnell ausrollen kann. Dann ist es mit den Kunden zusammen entwickelt. Dann sind 80% der Mitarbeitenden bei Tandem, die nicht Entwickler sind, sind Ärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten. Also dieses wirklich kontinuierliche Entwickeln mit der Zielgruppe und dann eine technische Umsetzung, wo ich sage, das ist sehr leicht. Also Tandem funktioniert im Browser über ein Plugin oder ich kann mir eine Desktop-App runterladen. Dann ist natürlich immer die Frage, was passiert denn dann mit den Daten, nachdem sie erhoben sind? Naja, die müssen natürlich in das Dokumentationssystem, was eh genutzt wird, übertragen werden. Und auch da hat das Team viel Hirnschmalz und Fingerklicks investiert, eine gute Lösung zu schaffen, sodass wir wirklich sehr schnell, jetzt innerhalb der paar Wochen, wo es uns in Deutschland gibt, haben wir, glaube ich, schon Integrationen mit 3 oder 4 PVS-Systemen geschaffen. Entweder gibt es eine Schnittstelle, wenn es die nicht gibt, wie in Deutschland leider so oft, dann wird es über Robotic Process Automation gemacht. Also so drüber nachgedacht, wie fügt sich das ganz schnell und einfach ohne große IT-Implementierung in den Arbeitsalltag unserer Kunden ein und wie ist das Produkt auch möglichst intuitiv nutzbar und was sind so kleine Feature, die Tandem dann auch von den Marktbegleitern unterscheiden und unseren Nutzern unheimlich viel Spaß machen. Und da merkt man halt dieses tiefe Verständnis für die Kunden zum Beispiel. Was ich super cool finde, wenn meine Dokumentation mit Tandem fertig ist und ich sehe, ich will irgendwas anders inhaltlich, anders formatiert, will noch was hinzufügen, weil jetzt Patientin rausgegangen, mir fällt noch was ein, dann muss ich nicht, wie bei vielen anderen, klicken und dann doch wieder tippen, sondern kann das über Sprachsteuerung machen. Super nice. Oder auch, was die Mehrsprachigkeit angeht. Du und ich könnten zum Beispiel, wenn wir jetzt eine gemeinsame Fremdsprache sprechen. Stichwort PatientInnen oder ÄrztInnen mit Migrationshintergrund. Könnten wir uns auf unserer gemeinsamen Sprache unterhalten, aber die Dokumentation von Tandem würde trotzdem auf Deutsch erstellt werden, damit das halt eben die Praxis- oder Kliniksprache ist. Also das sind lauter so kleine Goodies, wo man merkt, da ist wirklich nachgedacht worden über den Arbeitsalltag. Und dann, wenn man sich Richtung Go-to-Market mal orientiert und guckt, wie internationalisiere ich? Du hast es ja auch schon angesprochen. Ich glaube, dann gibt es ein paar grundsätzliche Entscheidungen. Die eine Entscheidung ist, wenn ich jetzt Geld eingesammelt habe, gehe ich dann erstmal nach Amerika, weil sieht alles so groß aus. Oder sage ich nein, ich traue mich Europa zu machen, eingedenk der Komplexität, aber dann eben auch wissend, wenn ich die ganzen großen europäischen Länder und auch die kleinen einmal eingesackt habe, dann ist das natürlich eine starke und verteidigbare Position, weil da viel Know-how hineingeht. Dafür hat sich Tandem entschieden. Und wie macht man das? Das macht man, indem man jedes Land wirklich ernst nimmt. Und das habe ich bei anderen schwedischen Unternehmen auch schon anders erlebt. Man darf nicht glauben, das aus Schweden heraus machen zu können. Und das Gründungsteam hat sich wirklich entschieden. Deswegen sitze ich ja zum Beispiel auch hier, für jedes Land jemanden zu suchen, der sich dort auskennt, der vernetzt ist, der versteht, wie das Gesundheitssystem und auch die Regulatorik funktioniert. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Standortvorteil ist. Und wenn man schnell wachsen will, das ist wahrscheinlich das Letzte, dann braucht man auch die richtigen Leute. Also ich sehe es wirklich jeden Tag. Und es ist tatsächlich jeden Tag. Jeden Morgen, wenn ich mich in unseren Stand-up einwähle, ist irgendwie jemand Neues. Also, hä, wer bist denn du jetzt? Heute Morgen wieder passiert ein zweiter Lukas. Gestern mit unserer HR-Lerin geschrieben, sagt sie, ja, hast du Zeit für ein Meet and Greet mit Lukas? Sag ich, Lukas, unser CEO, den kenne ich doch. Nein, nein, nicht der Lukas, ein neuer Lukas. Ich so, oh nein. Also auf jeden Fall geht auch immer darum, was für Leute stellst du ein, weil du wirst es selber kennen.
100%. Es fällt alle, steigt und fällt alles mit den Leuten.
Ja, weil du bist, wenn du so schnell wächst, auch auf einen gewissen Grad der Selbstorganisation angewiesen. Du bist darauf angewiesen, dass die Leute zumindest ein Stück weit, sofern das bei GenAI überhaupt möglich ist, Erfahrung haben. Und du bist halt darauf angewiesen, dass sie einen ganz hohen Grad an Ownership haben. Aber das weißt du besser als ich, weil für mich ist es jetzt das x-te Unternehmen und du bist immer noch bei Recare. Also du weißt ja, wie man es richtig macht.
Man muss sich auf jeden Fall durchkämpfen, ja. Ich glaube, all die Attribute, die du genannt hast, das würde ich 100% unterschreiben. Anders geht's nicht und wahrscheinlich macht auch jeder ja die Erfahrung, dass wenn man das nicht macht, es dann auch zwangsläufig zu Problemen kommt, wenn man schnell wächst und, ja, und stark skaliert. Ich glaube, was ich ganz spannend finde, ist, dass eben auch KI als Technologie, wenn du jetzt über sozusagen die Strategie in viele europäische Länder zu gehen sprichst, das eigentlich erst so richtig enabled, oder? Weil man ja traditionell, dadurch, dass die europäischen Systeme doch immer sehr stark unterschiedlich sind, wenn man da konventionelle Software sozusagen anpassen muss an lokale sozusagen Formulare, Regulierung etc., dann ist das ein massiver Aufwand. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie eigentlich KI als Technologie auch solche Skalierungsgeschichten enabled. Weil traditionell war tatsächlich ja USA immer der einfachere Schritt mit dem großen Binnenmarkt.
Genau. Also da hast du völlig recht und ich kann das jeden Tag erleben. Also ich will jetzt natürlich überhaupt nicht Schatten werfen auf frühere Arbeitgeber. Das war einfach eine andere Zeit. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, bei Plattform 24, wie lange es gedauert hat, das Frontend zum Beispiel zu übersetzen oder statische Texte, die dann hinterlegt waren, zu lokalisieren. Und wenn ich es mir jetzt bei Tandem angucke und fairerweise die Entwickler, also Oliver und Co., und da lobe ich sie jeden Tag, haben ein wunderbares Admin-Backend gebaut. Also das ist ein Graphical User Interface, was man einfach durch Klicken bedienen kann und was dann die Prompts erzeugt und macht und tut. Und es sieht schön aus und es ist einfach. Und ach, sowas freut mich immer, wenn die Sachen gut funktionieren. Aber es ist genau das, was du sagst. Also ich war bezaubert davon, wie schnell und flexibel sich Dinge anpassen lassen. Also auch was Kundenanforderungen angeht. Wir haben jetzt einen Kunden aus dem Physiotherapeutenbereich. Den haben wir auf der DEMEA kennengelernt. Dann hat er gesagt, so, er möchte Tandem bei sich in das Praxisverwaltungssystem integrieren. hat uns drei Formatvorlagen gegeben. Dann war Feiertag, dann kamen die irgendwie Freitag bei uns an. Montag war schon das erste Meeting, wo wir Demo machen sollten. Und innerhalb der Zeit haben wir die Templates umgesetzt, super performende Prompts eingesetzt, die Integration mit seinem PVS aufgesetzt. Also das ist... Es ist wirklich wie Zauberei. Und auch, also wenn man dann mal spielt, das ist jetzt abseits von Tandem, dass man da so Videos erzeugen kann. Ja. Ich habe ein Video von mir gemacht, wo ich als schwedische Wikingerkönigin in so einem grünen Umhang durch den Wald und so. Und es sieht super cool aus. Unsere PR-Dame hat mir dann verboten, es zu verwenden, weil es nicht seriös genug ist. Aber es ist wirklich eine neue Welt und... du merkst ja auch, wie ich strahle. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich jetzt eine der super Gen-AI-Versteher wäre. Bevor ich bei Tandem angefangen habe, habe ich fairerweise, und ich sage es jetzt ganz laut und ehrlich, noch nicht mal ChatGPT verwendet. Und habe aber gemerkt, hier passiert was und da will ich dabei sein und das möchte ich verstehen. Also dieser Job, manchmal denke ich mir, ich sollte die dafür bezahlen, natürlich mache ich das nicht, dass ich da so viel lernen darf, weil wirklich an vorderster Front mitzubekommen, wie kann ich so eine Technologie einsetzen? Wie gehe ich damit um? Wie schnell ändert die sich auch? Also unsere Entwickler sind beständig dran zu gucken, was ist das beste Modell? Wie bekommt man da auch am meisten raus für so wenig Geld wie möglich? Wie balanciere ich das, dass die Performance immer gut ist? Also ich weiß nicht, ob du auf der DEMEA warst. Wir haben uns natürlich die KI Medical Scribes von den großen KISS-Herstellern angeschaut, Daedalus und Oracle. Also die müssen natürlich Produkt zeigen. Trotzdem war es eine mutige Präsentation, weil bei Oracle hat es mehrere Minuten gedauert, bis nach Ende des Gesprächs die Notiz erzeugt war, wo wir sagen, hey, bei uns muss das in der Zeit, wo ich zu dir sage, Herr Kreschke, schön, dass Sie da waren, ich wünsche Ihnen alles Gute, ich bringe Sie noch zur Tür, wenn ich mich dann wieder an meinen Schreibtisch sitze, dann muss das da sein. Und das hat auch ganz viel mit Designentscheidungen zu tun, die man trifft. Genau, also da passiert unheimlich viel und das ist unheimlich spannend, da dabei sein zu dürfen. Und ich kann wirklich alle KollegInnen nur ermutigen, das auszuprobieren, weil es ist nicht nur kommt sondern ist schon da.
Ja, ja.
Kann man die Augen nicht vor verschließen. Und ich finde, dieses ganze Gen-AI-Thema, das ist so ein bisschen wie... das Auto. Also früher musste ich als Ärztin entweder zu meinen PatientInnen laufen oder mit der Pferdekutsche hinfahren. Und da konnte ich natürlich nur begrenzt Leute sehen an einem Tag. Und dann kam das Auto und das Auto ist natürlich nicht für Ärzte erfunden worden und macht 1 Million unterschiedliche Dinge. Aber ich kann mich halt auch reinsetzen, zu meinen Patienten fahren und bin dann viel schneller unterwegs. Und dann gibt es noch den Rettungswagen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist irgendwie eine ganz schöne Analogie, wo eine Technologie, die erstmal generisch ist, wirklich meine Kernwertschöpfung als Ärztin beschleunigen kann, ohne dass sich eigentlich an meiner Art zu arbeiten, nämlich hinzugehen und mit PatientInnen zu sprechen, irgendwas ändern muss. Und das war so, da will ich dabei sein.
Sehr cool. Carol, ich würde bei einer Sache gerne jetzt nochmal tiefer einsteigen. Ja. Du hast ja schon gesagt, auch die großen KISS-Hersteller fangen an mit ihren Voice-Lösungen. Generell sieht man, glaube ich, die ganze Industrie adaptiert Voice-Lösungen. Ja. Und was wir selber auch gemerkt haben, also wir haben mit Recare auch einen kleinen Voice-Case, es macht schon einen großen Unterschied, einfach jetzt so ein Standardmodell, ich sag's mal leicht despektierlich, hinzurotzen. Das ist super einfach gemacht, das kann jeder. Aber damit es wirklich diesen großen Mehrwert entfaltet, muss man schon wirklich Arbeit rein investieren, damit es dieses Magic AI-Feeling irgendwie auch entfaltet. Nichtsdestotrotz, es gibt super viele gut finanzierte sozusagen Medical Scribes und manch einer würde vielleicht auch sagen, es gibt durchaus ein Risiko, dass es ein bisschen zu einer Commodity wird. Wo siehst du euren USP wirklich und wie glaubt ihr, kann man sich da langfristig in diesem kompetitiven Markt durchsetzen?
Also ich sehe das total, was du sagst. Ich finde es gut, dass es so viele Wettbewerber gibt, weil dann kann man natürlich auch zeigen, wie man sich abhebt. Ich glaube wirklich, dass das Erlebnis, Tandem zu verwenden, ein anderes ist als bei vielen, vielen Konkurrenzprodukten. Das, was wir ja schon angesprochen haben, das ist wirklich ganz nah an dem Arbeitsalltag und den Bedürfnissen der Anwender entwickelt ist, dass es so ein paar kleine Feature gibt oder eigentlich auch größere, die das Arbeiten wirklich erleichtern und dafür sorgen, dass das eine pure Voice Experience ist, dass der Support, der dahinter steht, wirklich auch von Ärzten, Ärztinnen, Therapeuten, Therapeutinnen erfolgt, sodass man auch fachliche Fragen stellen kann. Sowas wie, ich habe das und das gesagt, das wurde hier und hier einsortiert, ich hätte es aber lieber da drüben. Das sind alles wichtige Punkte, die das Produkt angehen. Aber da machen wir uns keine Illusionen. Tandem ist das schönste, das nutzerfreundlichste und das wirklich beste Produkt. Aber es muss natürlich mehr sein als das, wenn es die Auswahl gibt aus vielen Ambient Scribes. Es muss auch eine gute Strategie dahinter stecken. Und genau wie du gesagt hast, wo es viele gibt, ist es natürlich wichtig, dass man so schnell wie möglich so viele Kunden wie möglich für sich gewinnen kann. Und auch da haben wir schon ein paar Punkte erwähnt, wie Tandem das angeht. Und wir sind inzwischen Marktführer in Europa. Also das ist ein ganz klares Landgrabbing. Du benutzt den Scribe, um erstmal die Kunden an das Thema Gen AI heranzuführen, dass die sich mit eben dem administrativen Use Case der Dokumentation wohlfühlen. Und dann muss es natürlich eine Produktstrategie geben, zu sagen, was kommt denn danach? Und wenn du dir anguckst, das Arzt-Patienten Gespräch steht ja so ein bisschen in der Mitte dessen, was eine Patientin so macht und erlebt. Also erstmal Termin vereinbaren, sich anmelden, dann gibt es das Arzt-Patienten-Gespräch und danach kommen dann nachgelagerte Untersuchungen, Therapien, wie auch immer, und dann fängt dieser Kreis halt wieder von vorne an. Und wenn man irgendwie guckt, was kann man aus dieser Mitte heraus noch machen, dann gibt es da ein paar ganz interessante Ideen. Und ohne jetzt hier zu viel preiszugeben. Das Arzt-Patienten-Gespräch, wenn da ein KI-Medical Scribe dabei ist, das ist ja eine unheimliche Chance, weil dann Medizinsoftware zum ersten Mal in Echtzeit an diesem Gespräch teilnimmt. Vieles, was wir tun, passiert ja erst danach. Die Dokumentation erfolgt danach, die Abrechnung erfolgt danach. Also wenn ich sehe, ups, hier habe ich was verpasst, dann habe ich halt keine Zeitmaschine. Dann kann ich nicht an diesen Moment zurückkommen und das nachholen. Wenn aber Tandem im Gespräch dabei ist, dann gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, die Ärztin, die Therapeutin live zu unterstützen und auf Dinge hinzuweisen, die dann zu einer besseren Qualität der strukturierten Daten führen, wofür auch immer man diese Daten dann im Nachgang braucht. Also zum Beispiel das Thema Abrechnung könnte relevant sein, das Thema wissenschaftliche Auswertung könnte relevant sein. Und wenn man das Ganze dann natürlich ein bisschen aufzieht, ist natürlich die Frage, kann so ein Ambient Scribe im Nachgang, wenn es dann auch Richtung Medizinprodukt geht, 2a, auch Empfehlungen geben zu leitliniengerechter Behandlung, zu Differentialdiagnosen. Und wenn man das Ganze ganz groß denkt, und ich weiß, da gibt es ein paar Vordenker in unserem Space, denke da an den Bart, dann wird es irgendwann mal kein KISS mehr geben, sondern ein User Interface, was vielleicht eben ein Chatbot sein könnte oder eine Gen AI, greift eben auf die zugrunde liegenden strukturierten Daten zu, die vielleicht selbst irgendwann mal durch diese Gen AI erzeugt wurden, und visualisiert dann alles, was die Ärztin, der Arzt braucht, dynamisch, und dann sind wir weg von den statischen KISS-Systemen. Also ich meine, das ist natürlich eine ganz große Zukunftsvision, aber das kann man schon so denken und dahin zielen. Da werden natürlich Jahre ins Land gehen und in Deutschland wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre mehr als in anderen Ländern. Aber um es noch mal kurz zusammenzufassen, jetzt gerade ist es wichtig, mit einem echt coolen Produkt und einer, ich will sie nicht aggressiv nennen, dynamischen Go-to-Market-Strategie möglichst viele Kunden zu gewinnen, um dann eben das Produkt strategisch zu erweitern.
Ja, ganz lieben Dank für den Einblick. Um nochmal vielleicht ein bisschen technisch zu werden. Ich hatte mal gelesen, dass ihr zumindest gestartet seid mit OpenAI-Modellen, GPT-4 und Whisper, die ihr dann feintuned habt. Ist das immer noch eure Basis oder habt ihr mittlerweile da die Modelle gewechselt?
Nein, das ist immer noch die Basis. Gestartet sind wir wahrscheinlich nicht mit GPT-4, sondern es war dann 3 oder so, keine Ahnung. Aber da war ich noch nicht dabei, deshalb muss ich das nicht wissen. Genau, aber es ist immer noch Whisper und GPT und es ist genau das, was du auch vorher gesagt hast, so 90% erreicht man schnell, aber damit machst du halt keinen klinischen Anwender glücklich.
Genau.
Und bei uns ist die Fehlerrate inzwischen bei unter 1%, was eine sehr, sehr gute Nutzererfahrung bietet. Aber wir sind natürlich beständig dahinter, das weiter zu optimieren. Was ganz wichtig ist, es werden nie Nutzerdaten verwendet, um die Tandem-Modelle zu trainieren. Und auch was die Spracherkennung angeht, wenn es da zum Beispiel um Dialekte oder Nicht-Muttersprachler geht, dann wird da eine Gruppe Leute eingeladen, die einfach vor Tandem reden und dadurch findet eben das Training statt. Und das ist teilweise auch nötig, wenn wir von Land zu Land gehen. Aber da ist natürlich auch ein ganz großer Schwerpunkt auf dem Thema Datenschutz, Datensicherheit, Privatsphäre. Dafür sind schwedische Firmen ja Gott sei Dank bekannt. Da sind schon mal so Qualitätsstempel drauf. Aber das ist natürlich Kern. Wenn da was schief geht, dann können wir zumachen.
Ja. Eine Frage, die ich jedem Gast hier ganz gerne mitgebe, wenn man sich den AI-Space ja so anschaut, was glaube ich für viele auch überfordernd ist, wie unglaublich rasant sich alles weiterentwickelt. Also man hat hier quasi im Wochentakt irgendwelche Modelldurchbrüche, wieder ganz andere Modelle, mittlerweile auch so eine Bandbreite an Modellen, sowohl Commercial als auch Open Source, dass es relativ leicht ist, den Überblick zu verlieren. Hast du für dich deine Strategie gefunden, wie du mit dieser rasanten Änderung oder auch wie ihr als Tandem mit dieser rasanten Änderung umgeht?
Also ich finde, man sollte immer Experten haben, denen man nicht blind glaubt, aber mit denen man im Dialog ist. Und ich habe das große Privileg, ich bin auch ein bisschen im Venture Capital Space unterwegs, darf Venture Partner sein und bin da unter anderem im Kontakt mit Ellipsis Ventures und da steht der Yarif dahinter und der Yarif ist der ehemalige Produktmanager für den Google Assistant und ist auch immer sehr aktiv, sich unterschiedliche Dinge anzugucken. Also wenn ich wissen will, was ist in der Welt los, dann frage ich Yarif. Und auf der Tandem-Seite haben wir einfach ein unheimlich gutes Tech-Team. Zum einen den Oliver, aber auch andere bei uns im Team, die beständig sich die Entwicklungen anschauen und dann auch immer Updates geben. Auf Slack, also gibt es einen Channel, den lese ich immer gern, wenn ich Zeit habe, aber eben auch gucken, dass Tandem da technologisch immer auf dem neuesten Stand ist. Und es ist natürlich eine Balance zwischen, was ist zuverlässig, was funktioniert vielleicht besser, weil neu, wie sieht auch das Preis-Leistungs-Verhältnis aus, wo gehen die Daten hin und natürlich, wenn man so ein bisschen seine Kräfte bündelt und inzwischen auch so groß ist wie Tandem, dann macht es teilweise auch Sinn, das in seine strategischen Überlegungen mit einzubeziehen. Also Tandem läuft auf der Microsoft Cloud, auf Azure, wie es auf Deutsch immer so schön heißt. Meine Kinder lieben das übrigens, die sagen dann zueinander, mach das nicht, sonst kriegst du Microsoft Azure. Also nicht von mir, sondern voneinander. Ich krieg eher den Microsoft Azure von ihnen. Also worauf ich hinaus will ist, Microsoft kennt Tandem, um es mal einfach zu sagen. Schade, dass der Gast, den du vor mir hattest, vor mir war. Sonst wäre es natürlich spannend gewesen, mal darüber zu sprechen. Also wenn man solche Volumina dreht, wie wir das tun, mit Zehntausenden von Gesprächen jede Woche, dann hat man da auch die Möglichkeit, wenn man das an einer Stelle tut und einen Partner hat, da bessere Konditionen rauszuhandeln oder eben auch im Vertrieb des Partners berücksichtigt zu werden. Weil wir haben es ja schon angesprochen, die Großen haben auch alle Lösungen, aber im Endeffekt ist es auch da interessant zu gucken, welche Strategie verfolgen die und die Nutzung der eigenen Cloud ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja.
Absolut. so ein bisschen damit einhergehend, wenn man Thought Leader oder auch Market Leader in diesem KI-Bereich sein möchte, zumindest treibt uns das auch um, dann hat man zwangsläufig auch das Thema, wie geht man mit KI-Kultur intern um?
Ja.
Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung, als das durch das technologische Produkt zu propagieren.
Ja.
Kannst du uns da mal Insights geben, wie ihr das vielleicht kulturell intern lebt, sozusagen auch diesen Anspruch in der internen Unternehmenskultur umzusetzen?
Ja, wir haben ja am Anfang schon gesagt, ein Faktor in der Skalierung sind die Leute, die du einstellst. Also natürlich die sehr motiviert sind, viel Ownership haben, sich sehr gut auskennen in dem, was sie tun. Und daraus entsteht natürlich der Wunsch, GenAI nicht nur den Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern sich auch selber die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Vor allem, wenn eigentlich die Arbeit nie ausgeht und immer wieder neue Leute erscheinen. Also das ist quasi eingebacken in die Art und Weise, wie das Unternehmen sich entwickelt und wie es wächst. Und wir haben so viel zu tun, dass wir immer versuchen müssen, Lösungen zu finden, die es uns einfacher machen und Zeit sparen. Also zum Beispiel, warum sollen wir GPT nur als Modell nutzen für die Transkription von Tandem? Wir nutzen es zum Beispiel auch, um die Prompts herzustellen, zu verfeinern, um Kontext herzustellen. Was mache ich? Ich habe eine Demo bei einem Kunden. Der Kunde macht irgendwas, was ich selber noch nicht gemacht habe oder mich nicht gut auskenne, ist HNO-Arzt. So, dann setze ich mich hin und sage, ich möchte ja ein paar Interaktionen schon mal zeigen. Dann gehe ich GPT und sage, ach, ich bin eine deutsche HNO-Ärztin und es kommt ein Patient und hat irgendeine Diagnose, Tinnitus, schreib mir mal einen Dialog. Dann kommt ein Dialog, dann nehme ich den, dann paste ich den in Tandem, dann wird daraus die Notiz erzeugt. Also das sind so ganz anfassbare Beispiele und natürlich im Alltag dergleichen mehr. Wir haben zum Beispiel gerade unser CRM-System gewechselt, was für mich unheimlich schmerzhaft ist, aber muss sein. Wir sind von HubSpot auf Atio gewechselt, weil wir sagen, hey, das passt, was die Integrationen angeht, das passt, was die Features angeht, viel besser dazu, wie wir arbeiten. Und hat eben eine Intelligenz mit eingebaut, die uns die Arbeit erleichtern kann. Und so, und das ist wirklich von oben getrieben, der Lukas ist da wirklich federführend, unser CEO, der ist immer auf der Suche zu sagen, wenn wir heute so arbeiten, können wir irgendein Tool nutzen, was es uns einfacher macht, damit wir wirklich uns auf die Kernwertschöpfung dessen konzentrieren können, wo du die Erfahrung brauchst, wo du das Ermessen brauchst der Mitarbeitenden und eben alles, was Standard ist, automatisierbar ist, soll weg.
Atio ist so ein, ich sag's mal, AI-Native CRM, gell?
Ja, das sagen sie. Ja. Und ich schaue es mir dann heute Nachmittag im Zug mal an. ich weiß, es ist weiß. Ich weiß, die Schrift ist klein. Ich werde also meine Brille aufsetzen. Aber wenn du wissen willst, wie ich es fand, dann musst du mich nochmal einladen.
Ja, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Würde mich sehr interessieren. Zurück zu den Kunden, zu den Kliniken, ja. MVZs etc. Jetzt ist das, wenn man erstmal im ambulanten Bereich in Deutschland startet, sicherlich nicht ganz so hart wie im stationären. Nichtsdestotrotz sind große MVZs ja trotzdem auch oft, ich sag mal, unter Klinikgruppen inkorporiert oder ähnliches.
Ja.
Wie denkst du über das Thema AI Governance beim Kunden nach? Also seht ihr beim Rollout, dass man Kunden da auch stärker an die Hand nehmen muss, was ich sag mal Unsicherheit angeht bezüglich Datenschutz, IT-Sicherheit, vielleicht auch Betriebsräte, die da Vorbehalte haben oder auch möglicherweise AI-Act-Themen, ja, etc. Oder ist das in der Praxis für euch keine große Herausforderung bei den deutschen Kunden?
Also es ist auf jeden Fall unheimlich wichtig. Warum? Weil in dem Moment, wo Unsicherheit besteht, wird das Produkt nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Entweder gar nicht oder nicht von allen oder nur ein bisschen. Und wir haben ja anfangs gesagt, was bedeutet Vertrieb? Vertrieb bedeutet, dass es für beide Seiten Sinn macht. Und da so viel Unterstützung wie möglich zu geben in der Kommunikation ins Kundenunternehmen hinein, das ist für uns schon entscheidend. Und das sind natürlich auch so Dinge wie Anwenderschulungen oder interne PR, hey, hier gibt's was. Aber natürlich ist die Grundlage das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit. Also das fängt natürlich natürlich damit an, die entsprechenden Zertifikate zu haben. Das hat damit zu tun, dass es natürlich Standarddokumente gibt, wie das Data Processing Agreement, dass wir ein Data Processing Impact Assessment haben. Also, dass wir einfach, wenn uns jemand gegenüber sitzt und Sorgen hat, sowohl auf Entscheiderebene als auch auf Nutzerebene, denen wirklich was an die Hand geben können und sagen, guck mal, haben wir schon oft gemacht, haben wir im Griff, hier ist die Dokumentation. Also nicht wie die drei Lügen der Chirurgie. Es geht ganz schnell, es tut nicht weh und ich mache das nicht zum ersten Mal. Also das ist absolut ein Thema, da Vertrauen schaffen zu müssen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt über sowas wie AI-Governance spricht, dann hat es ja auch ganz viel damit zu tun, wie gehe ich als Unternehmen mit meinen Daten um? Und da besetzt Tandem ja noch einen relativ kleinen Ausschnitt. Da geht es ums Arzt-Patienten-Gespräch. Da ist die Klinik oder der Arzt, die Ärztin Data Owner. Wir sind Data Processor. Wir können lückenlos nachweisen, wohin gehen die Daten. Die gehen auf Server in Europa. Die sind bei Microsoft. Die sind in der Health Cloud, wo es auch kein Traffic Monitoring gibt. So. Also unsere Story ist relativ schnell erzählt und wird aufgrund der Tatsache kein Medizinprodukt, Admin-Use-Case in der Regel als recht unproblematisch empfunden. Aber natürlich herrscht im Moment eine große Unsicherheit zu sagen, können wir denn jetzt schnell mit einer Sache anfangen oder brauchen wir erstmal die große AI-Strategie und müssen das alles ewig durchdenken und so. Und da gibt's solche und solche. Da gibt's die, die sagen, wir müssen jetzt einfach machen, weil wir dürfen den Zug nicht verpassen. Und zumindest in dem Ausschnitt, wo wir sagen, KI Medical Scribe, fühlen wir uns wohl. Wir nutzen das, um auch erstmal zu testen. Kann ja auch ein Versuch sein. Und dann gibt's die anderen, die sagen, oh nee, das muss ganzheitlicher gedacht werden. Und das ist natürlich so, wie du sagst, wenn ich meine eigene Praxis habe, kann ich selber entscheiden. Wenn ich Teil einer MVZ-Kette bin, die vielleicht einem Private Equity gehört oder einem privaten Eigentümer, dann können die Eigentümer entscheiden. Wenn ich jetzt die Charité bin und mich eh immer alle angucken und auch mein IT-Rollout in letzter Zeit nicht so berühmt war, dann sieht es vielleicht anders aus. Also das ist ja auch immer eine Frage des Vertriebs. Du wirst es auch kennen. Nehme ich jetzt mehrere kleinere vielleicht Accounts mit, die schnell hergehen? Oder investiere ich die gleiche Zeit, um mir eine blutige Nase zu holen, weil ich immer wieder gegen das große Palasttor renne? Ist vielleicht nicht so schlau. Und man fängt halt da an, wo es funktioniert. Und irgendwann mal wächst ja dadurch auch das Bewusstsein in der Branche. Es gibt Anwender, die mit anderen sprechen können. Du hast eine große Installed Base, du hast die Logos und dann wächst damit eben auch die Zuversicht.
Du hast gerade ganz viel über das Thema Cloud gesprochen.
Ja.
Traditionell ist es ja schon im Gesundheitswesen auch heute irgendwie noch so, dass Cloud bei manchen durchaus ein bisschen problembehafteter Begriff ist. Spürt ihr, dass KI, die ja aufgrund der Rechenleistung, die benötigt wird, selbst Unikliniker haben zum Teil keine GPUs on-premise, dass das quasi endgültig der Cloud-Durchbruch im Gesundheitswesen wird, einfach weil der Value von dem Use Case so groß ist? Oder spürt er durchaus, dass es selbst gegenüber diesem tollen Use Case dann immer noch eigentlich an der Cloud-Adaption scheitert?
Ach, ich muss immer so dieses dem geschuldet, dass ich finde es so spannend, dass wir in Deutschland immer noch drüber diskutieren, Cloud ja oder nein. In anderen Ländern war das eine Diskussion oder auch keine, aber auf jeden Fall ist das Thema seit 10, 15 Jahren Realität, ja, also on-prem, wie es in Deutschland halt oft noch ist. Was heißt es speziell für Deutschland? Gute Frage. Ich habe natürlich eine Hoffnung und einen Wunsch. Ich finde, man sah schon vor Gen AI zarte Wölkchen, also für die Cloud wachsen, statt Pflänzchen. Es gibt ein paar PVS-Hersteller, die Cloud-basiert sind, die Fahrt aufnehmen. Es gibt ein paar Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel jetzt Eterno, die ja ihre Cloud als Software-Service anbieten für ÄrztInnen und noch physische Standorte haben. Also ich glaube, da passierte vor Gen AI schon was. Und ich denke, dass, wenn ich jetzt auch gucke, wie meine Kundenpipeline aussieht, im schönen Atio, wo ich noch nicht reingeschaut habe, aber bei mir im Kopf zumindest, dann glaube ich, dass solche innovativeren Anbieter oder Unternehmen, die natürliche Heimat für Gen-AI-Lösungen wie ein KI-Medical Scribe sind. Auch wenn ich mir die neuen KISS-Systeme anschaue, also Avelios hat ja oder will ja auch so eine Funktion einbauen. Oder sei es sogar, dass vielleicht irgendwann mal doch dann wirklich kommende PVS von Dr. Lipp, wo vermeintlich auch ein Scribe dabei sein soll, wenn man ihn denn mal sehen könnte. Also ich glaube, dass die neue Garde wird sich damit leicht tun und wird damit ihr Wertversprechen steigern. Umgekehrt, wenn man guckt, auch wieder Demea, auch die Altvorderen, Daedalus, Oracle, die CGM, zeigen jetzt auch solche Lösungen. Also CGM One soll ja ein cloudbasiertes System sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben zumindest als Clickdummy auch einen KI-Medical Scribe gehabt. Ich habe schon das Gefühl, dass Gen AI vielleicht der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also diese ganzen alten Systeme, da hat ja eh keiner mehr Bock drauf. Also wenn du dir anschaust, wie schwierig ist es da irgendein Upgrade zu bekommen? Wie schaut das User Interface überhaupt aus? ISH-Med läuft aus, weil nicht mal SAP mehr Support gibt. Es ist einfach so weit und vielleicht ja ist es entweder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder eben so dieser eine Stein, der aus dem Damm rausgezogen wird und dann bricht er. Die Kräfte, die beharren, sind in Deutschland stark, also da machen wir uns nichts vor, aber ich hoffe und glaube schon, dass wir eine gewisse Dynamisierung sehen werden oder jetzt natürlich nicht morgen, vielleicht sterben bestimmte Dinge auch aus und da findet ein Generationswechsel statt. Also wird man sehen, ob die quasi Altvorderen den Wechsel schaffen oder nicht. Und da muss man natürlich auch auf die Kundenbasis gucken. Jemand, der sagt, ich betreibe meine Praxis jetzt noch 3 oder 5 Jahre, der wird natürlich nichts mehr ändern. Aber bei Praxiswechsel, bei Gründung, glaube ich schon, dass die cloudbasierten Systeme ganz klar die Nase vorne haben, weil das auch die Art und Weise ist, wie wir einfach gewohnt sind, inzwischen zu arbeiten.
Ja. Ich glaube auch zum Schluss, wir haben ja eigentlich den Proof mittlerweile, dass alles funktioniert. Es gibt eigentlich kein formales Argument mehr dagegen. Es scheint eher so eine Art unterbewusster Vorbehalt zu sein.
Ja.
Ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl dabei, jetzt mein Archiv in die Cloud zu spiegeln.
Cloud klingt wie Cloud. Also deswegen. Und ich meine, jetzt muss man schon auch fair sein. Du hast ja gerade gesagt, Archiv in die Cloud spielen.
Ja.
Boah, was ein krasser Aufwand. Also unstrukturierte Daten, bei manchen vielleicht noch auf Papier oder eingescannte PDFs und dann soll das da hoch und wenn ich das dann da hochlade, dann soll es doch bitte auch gleich anders. Und da muss man auch Verständnis haben für die Arbeitsrealität und den Alltag. Ich glaube, eine Möglichkeit könnte sein, zu sagen, das ist das, was bisher passiert ist und von hier an aus soll es jetzt besser werden. Also ich glaube, wenn wir in 2 Jahren oder in 5 Jahren hier nochmal sitzen, dann ist zum Beispiel dieses ganze Thema strukturierte Daten überhaupt keins mehr, weil zum Beispiel über einen KI-Medical Scribe diese Sachen einfach im Gespräch erhoben werden. Da muss niemand mehr was schreiben, da muss niemand mehr was speichern. Ich denke, so ein bisschen die Fossilien werden vielleicht für immer im Datenkeller bleiben und jetzt kommt halt die neue Zeit.
Du schneidest damit nochmal so ein bisschen eigentlich eins meiner Lieblingsthemen auch an.
Das freut mich.
Und zwar strukturierte Daten, Interoperabilität.
Ja.
Das ist ja was, wo im Gesundheitswesen wir eigentlich ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, ehrlicherweise schon deutlich länger, wahrscheinlich seit 15 Jahren, intensiv drüber gesprochen wird mit komplexen Standards, IHE und Co., die man in der Praxis dann einfach nicht findet. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem stationären Klinikbereich vorbelastet. Glaubst du, dass AI dazu führen wird, dass wir eigentlich die ganze Interoperabilitätsdiskussion ganz anders führen, weil diese klassische strukturierte Erstaufnahme so nicht mehr notwendig ist, weil man auch aus unstrukturierten Beständen, zumindest für administrative Use Cases, sehr gut eigentlich, ich sag mal, Fire-Ressourcen extrahieren kann und sich eigentlich diese riesige Blockade in diesem Thema dadurch in den nächsten Jahren in Luft auflöst?
Gute Frage. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den was technisch möglich ist, dann würde ich sagen ja, und dann, was die gelebte Realität ist. Und die gelebte Realität hat ja ganz viele Facetten. Zum einen, wofür ist Zeit, wofür sind Ressourcen, wofür ist Know-how vorhanden? Dann, was sind die Partikularinteressen der unterschiedlichen Stakeholder? Wie ist das regulatorische Umfeld? Was ist der politische Wille? Also, dass Dinge so unheimlich lang dauern, auch zum Beispiel die Vorbereitung der EPA, wo, glaube ich, wenn ich's, ich habe es jetzt nicht genau genug verfolgt, aber mein Empfinden war, als die Susanne dann irgendwann mal gesagt hat, so jetzt reicht's, jetzt streich mal Zeug weg, da war dann 2 Jahre später die EPA da. Also ich glaube auch ganz viel daran, wie wir diese Dinge in Deutschland organisieren, in einem Dialog, der ganz viele Stakeholder mit einbeziehen will und einbeziehen muss. Das ist möglicherweise das Kompliziertere als die technische Umsetzung. Aber auch das ist Realität. Also ich sehe es in meiner Tätigkeit als Venture-Partner eben für Caesar Ventures und teilweise jetzt auch für Ellipsis ganz oft, dass ich Lösungen sehe, die technisch brillant sind. Und ich bin ja immer für das Thema Sales und Go-to-Market verantwortlich. Und dann sage ich, ja, an wen genau wollt ihr das denn verkaufen? Und was wollt ihr den Leuten erzählen? Ja, das ist doch so super, was wir hier machen. Da muss doch jeder sehen, wie gut es für ihn ist. Und dann müssen die ja nur das und das ändern. Und dann, keine Ahnung, Regenbogen, Einhörner, Zuckerwatte. Ja. Und es tut mir dann immer so unheimlich leid, weil Lösung ist geil. Leute sind schlau. Wird niemals funktionieren, weil Arbeitsalltag derjenigen, die es verwenden sollen, ist dicht und hierarchisch strukturiert und reguliert und wird halt einfach nie passieren. Und deswegen braucht es Lösungen, wo ich sage, es wird eigentlich nichts anders gemacht,
ja,
aber es kommt halt was anderes bei raus.
Ja, ich glaube, du brauchst entweder den Prozess, der sich nicht ändert, für den Anwender oder ein Value Driver, der so stark ist, dass die Leute wirklich diesen Aufwand auf sich nehmen wollen. Gell?
Ja.
Ich hoffe ja persönlich, dass das, was du vorhin alles an Vorteilen sozusagen aufgezählt hast, wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, über die Wertschöpfung für den einzelnen Kunden oder Arzt, Ärztin, Anwender, Anwenderin, heißt das aus meiner Sicht auch, wenn eine Gesundheitseinrichtung in diesem Fachkräftewettbewerb kompetitiv bleiben will,
klar,
dann hat sie eigentlich gar keine Wahl, als das zu adaptieren und auch relativ kurzfristig eben, weil die Adaption so schnell geht.
Ja.
Weil wenn ich das letzte Krankenhaus bin in meiner Stadt, wenn ich nicht das Einzige bin, ja.
Oder gar keins mehr.
Oder gar keins mehr, ja. Was sozusagen noch diese antike, sehr bürokratische, dokumentationsintensive Arbeitsweise fordert.
Ja.
Und alle anderen um mich herum sind so weit aufgestellt, dass man eigentlich gar nichts mehr dokumentieren muss. Dann habe ich natürlich verloren im Wettbewerb um Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal etc.
Total. Und das sehen wir auch in Schweden. Also wir haben tatsächlich Kunden, wo die Mitarbeitenden gesagt haben, also wenn ihr jetzt nicht Tandem einsetzt, dann kündige ich, weil ich will nicht mehr so arbeiten wie früher. Also das findet statt und es ist ja zum einen der Wettbewerb um die Fachkräfte, zum anderen haben wir ganz viele Ärztinnen und da stecken natürlich nochmal ganz andere Probleme dahinter, die ich als Feministin nicht so einfach finde, aber wir haben viele Ärztinnen, die zum Beispiel gar nicht in Vollzeit arbeiten. Also es gibt auch viele ungehobene Ressourcen, wo wir sagen, wenn die Leute so knapp sind, dann müssen wir halt gucken, dass sie möglichst schnell, möglichst gut ihren Job machen können. Und oft in strukturschwachen Regionen, Stichwort Telemedizin, haben wir überhaupt nicht die Auswahl. Also Lösungen müssen auch über weitere Distanz hinweg funktionieren. Und teilweise sind wir auch darauf angewiesen, dass Personal kommt, was vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch spricht. Und das ist ja auch wichtig und wünschenswert und auf Seite der PatientInnen genauso. Also auch das sind alles so Ansätze, wo man sagt, hey, wir müssen ja aus der Not auch irgendwo eine Tugend machen, weil wir wissen alle, diese Schere, gestern einen Termin gehabt mit dem Max, dem Gründer von Eterno, der hat es ganz schön beschrieben, diese Schere zwischen, was ist die Kapazität im Gesundheitssystem und was ist der Bedarf, geht ja immer weiter auseinander. Ja. Die Leute werden älter, die Leute sind kränker, die ÄrztInnen arbeiten nicht weniger, wandern in Startups ab, statt in der Patientenversorgung zu sein. Also es muss ja irgendwie weitergehen.
Absolut, absolut. Insofern hoffen wir mal, dass das einer der starken Treiber dann auch wird.
Ja, also bin ich wirklich überzeugt von, weil es ist so watschen einfach. Es ist fast, wie gesagt, wie so ein Zirkel, der sich wieder schließt, zu sagen, hey, ich kann eigentlich wieder Ärztin sein. Da hört mir wieder jemand zu. Viel von diesem Bürokratieaufbau, der da stattgefunden hat, nicht zuletzt auch durch, ich weiß nicht, ob man es Digitalisierung nennen darf, aber durch eben die Softwareanwendungen, wird jetzt wieder verbessert und rausgenommen. Und das finde ich unheimlich schön. Also ich habe fast das Gefühl, dass wir mit GenAI jetzt an einem Punkt sind, wo wir sagen, Medizinsoftware ist für Klinikerinnen endlich wirklich nützlich und nicht nur ein Hindernis.
Ich finde, das sind super schöne Worte zum Abschluss, Carol. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat mir total Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
Ja, war super schön. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern. Und dann bis ganz bald, hoffentlich.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!